Es ist Ostern. Vielleicht kannst du mal einem deiner Nachbarn kurz in die Augen gucken und sagen, du hast Grund zur Freude. So, und für jeden, wo sich das vielleicht ein bisschen merkwürdig angehört hat, will ich ein bisschen darüber sprechen, warum es Grund zur Freude gibt. Wir haben ja einen spannenden Gottesdienst zu Karfreitag gehabt. Und da hat mich eine Frage bewegt. Und das ist jeder, der so ein bisschen fromm aufgewachsen ist, der weiß das. Also Karfreitag ist man traurig und Ostersonntag ist man dann happy, ne? Und das fühlt sich manchmal so ein bisschen losgelöst von den eigenen Gefühlen an. Und einer der Gedanken zu Karfreitag war, erst wenn man wirklich gesehen hat und sich hat davon treffen lassen, was Jesus getroffen hat für mich, kann ich wirklich begreifen, wie toll das ist, dass er nicht im Grab geblieben ist, sondern dass auch was Neues passieren kann. Also man muss erstmal durch das Leid durch und muss das angucken, um zu merken, was da eigentlich passiert ist. Und ich gehe nicht davon aus, dass ihr automatisch, weil Ostersonntag ist, jetzt mit guter Laune aufgewacht seid. Es kann sein, und wenn, kann das sein, dass es nichts mit Ostern zu tun hatte, sondern mit, ich treffe ein paar Freunde oder ja, es ist immer noch Wochenende, wie genial, oder wir gehen in die Ferien oder was auch immer. Aber es gibt Grund zur Freude, und das ist das Zentrum von unserem Glauben, ja, das macht, dieser Grund der Freude macht sich fest an dem, was zu Ostern passiert ist. Und ich will mit euch zusammen ein bisschen angucken, was das ist und ob vielleicht diese Freude auch ein bisschen zu dir überspringen kann. Ich möchte mit euch lesen zwei Texte oder zwei Stellen aus dem Johannesevangelium gucken wir uns heute Morgen kurz an. Das erste ist die ersten Begegnungen von Leuten mit dem auferstandenen Jesus. Und dann springen wir ein Stückchen zurück zu einer Begebenheit, wo Jesus schon mal jemanden von den Toten auferweckt hat und darüber gesprochen hat, was es heißt, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Da machen wir beide Dinge wollen wir uns kurz angucken, denn es ist tatsächlich so, dass du Grund zur Freude hast. Aber wir freuen uns nicht losgelöst, ja, schwingen nicht frei, ja, sondern wenn man den Grund zur Freude verstanden hat und der seine Wirkung entfaltet, kann das vielleicht auch in unserem Gefühlsleben irgendwann eine Rolle spielen. Und darauf spekuliere ich so ein bisschen heute Morgen. Ich lese aus Johannes-Evangelium, das könnt ihr jetzt nicht sehen, ich lese euch das einfach vor, Johannes 20, zwischen Vers 1 und 18, passieren diese Dinge, wo Jesus auf einmal nicht mehr in dem Grab ist, sondern da ist ein leeres Grab. An dem ersten Wochentag aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger und sie gingen zu der Gruft. Also der Jünger ist der, der das Evangelium geschrieben hat. Ja? Der andere Jünger, der schreibt sich so ein bisschen nett mit rein. Und jetzt passt auf. Die beiden aber liefen zusammen und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zu der Gruft. Und als er sich vornüber bückt, sieht er die Leinentücher da liegen doch ging er nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und ging hinein in die Gruft und sieht die Leinentücher da liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht zwischen den Leinentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt, ist noch wichtig, an einem besonderen Ort. Da ging nun auch der andere Jünger hinein, der zuerst zu der Gruft kam, und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Da gingen nun die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. Als sie nun weinte, bückte sie sich vornüber in die Gruft und sieht zwei Engel in weißen Kleidern dasitzen, einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und jene sagen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus dastehen, und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie, in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Sie wendet sich zu ihm und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Lehrer. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Diese Jünger und Frauen, die da bei dem leeren Grab ankommen, ich glaube, die hatten sowas wie ein Déjà-vu. Wisst ihr, was ein Déjà-vu ist? Ja, jeder weiß das. Habe ich das nicht schon mal erlebt? Habe ich das, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Und wir wissen nicht genau, ja, es gibt Theorien, wie Déjà-vus geschehen, aber hier ist es kein Déjà-vu, sondern wie eine Erinnerung an eine Geschichte, die schon mal da war tatsächlich. Da liegen diese Leichentücher. Damals wurde man so in Leinen eingewickelt, so lange Leichentücher, und dann gab es ein extra Tuch scheinbar für den Kopf. Und es gab vor einigen Tagen gab es eine Situation, die ist noch nicht lange her. Da war schon mal eine Gruft. Und da war schon mal irgendetwas mit Leinentüchern, mit Leichentüchern. Nur waren die damals, ich sag's mal leger, vollkommen verwurstelt. Da war diese Geschichte, und die steht in Johannes 11, von Maria und Martha und ihrem Bruder Lazarus. Der war sterbenskrank, und sie rufen Jesus, dass er helfen kommt, denn sie wussten, er kann Kranke heilen und er kann unglaubliche Dinge. Und alle Bibelleser, die wissen, dass es fast nicht auszuhalten ist, wenn man diese Geschichte liest, dass Jesus Zeit verstreichen lässt. Und er geht nicht direkt hin, sondern erledigt noch andere Sachen und kommt dann zu dem Haus von den drei Geschwistern, und es leben nur noch zwei. Und Jesus hat in diesem Zusammenhang Dinge gesagt, die uns betreffen und die erklären, uns so ein Fenster aufmachen in das, was mit der Auferstehung von Jesus passiert. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt. Jesus kommt dann und spricht mit Martha, und da spricht er ganz, ganz berühmte Worte, die ich jetzt mit euch lesen will. Johannes 11, 25 bis 28. Jesus sprach zu ihr, und ihr ist Martha, die kommt zuerst zu ihm. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Ihr müsst euch vorstellen, das ist eine krasse Situation. Da ist ihr Bruder gerade gestorben. Das heißt gerade gestorben, die sind mitten in der Trauerfeier. Es gibt Klageweiber. Damals war das so, dass für eine anständige Beerdigung musste mindestens eine Klageperson da sein. Und aus dem Kontext können wir lesen, das waren eher betuchte Menschen. Die wohnten auch in der Nähe von Jerusalem und die kamen von Jerusalem rüber. Und da gab es ganz bestimmt zig Klagefrauen, die schrien, so wie wir das uns vielleicht in manchen Kulturen vorstellen können, und klagten und schrien. Und daneben spricht Jesus mit Martha und Lazarus ist tot und er ist schon 4 Tage tot. Warum sagt er 4 Tage? Es gab damals so einen Glauben, das heißt, es ist nicht biblisch, sondern das haben einige damals so geglaubt, dass die Seele des Menschen 3 Tage über dem toten Körper schwebt und dann tatsächlich den Raum verlässt. Und wenn es dann heißt, dass er 4 Tage tot ist, dann, und Jesus hat gewartet, bis er 4 Tage tot war, dann heißt das, Lazarus war tot, war mausetot, war Todtöter am tötesten. Also wirklich unbezweifelbar. Und wir wissen aus der Geschichte, wenn ihr die lest, dass da schon Leichengeruch da war, eine ekelhafte Geschichte eigentlich. Und er spricht diese Worte mit Martha in diesem Gewühle. Und wir wissen, dass er dann Maria, der anderen Schwester, begegnet. Und sie fällt ihm um die Füße, ja. Und dann geht er zu dem Grab und sagt, lass das Grab öffnen. Und die sagen, nein, das stinkt schon. Und er lässt es doch öffnen. Und dann ruft er, Lazarus, komm raus. Und dann kommen diese Leichentücher, diese Leinentücher kommen wieder in Erscheinung. Aber da ist es so, dass Lazarus noch vollkommen eingewickelt ist. Und man muss ihn von diesen Tüchern befreien. Der hat scheinbar auf den Ruf von Jesus, irgendwie ist er wachgerufen worden und tattert aus dem Grab heraus. Und man nimmt ihm diese Tücher ab. Und es ist schockierend. Es gibt 2 Arten von Auferstehung in diesen Geschichten. Die erste ist, Lazarus wird auferweckt als ein Zeichen, dass Jesus auferwecken kann, vom Tod auferwecken kann. Aber Lazarus ist dann wieder gestorben. Ja, wenn es heute eine Totenauferweckung gäbe, wenn wir beten würden und jemand wird wieder lebendig, dann wäre das zwar nett und wahrscheinlich in der Situation unglaublich, aber die Person würde wieder sterben. Aber Jesus, der hier auferstanden ist, der sagt, hey, fass mich nicht an, ich muss noch zum Vater auffahren. Ich bin in einer anderen Dimension und ich bin anders lebendig, als du lebendig bist. Da gibt es eine andere Dimension von Leben und Auferstehungskraft. Wir kennen unsere Dimension, aber es gibt mehr. Das sagt uns der Text. Aber was Jesus anhand dieses Zeichens uns vermittelt und anhand dessen, was er uns sagt, das gilt für dich und für mich. Denn er sagt es nicht umsonst, sondern er legt da etwas für uns hin, was unser Leben verändern kann. Wir sind da mitten in unserer Osterhoffnung. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Zwei Sachen, Auferstehung und Leben. Jesus spricht hier von der Möglichkeit, und meine Frage ist auch heute Morgen, rechnest du damit? Nicht, hältst du das für möglich? Oder ist das die wahrscheinlichste Art und Weise, wie du dir das, was nach dem Tod kommt, vorstellst? Oder rechnest du damit, dass du auferweckt wirst von den Toten? Rechnest du damit oder nicht? Auferstehung, das ist der Glaube, den hatten schon ein Großteil der jüdischen Bevölkerung. Die Pharisäer haben an Auferstehung geglaubt, die Sadduzäer haben nicht dran geglaubt. So wie manche Theologen noch an Auferstehung glauben und andere sagen, ja, es geht eher um Moral bei Religion. Jesus sagt, es gibt die Auferstehung von den Toten. Rechnest du damit? Und man kann von den Toten auferstehen zu ewigem Leben oder zu ewigem Tod. Und Jesus sagt hier, wer zu ewigem Leben rufen kann. Wer dich zu ewigem Leben rufen kann, wenn du mal gestorben bist. Und das Zweite ist, dass dieses Leben, das er ist, ja, ich denke, es ist ein anderer Aspekt der gleichen Sache, dass das schon jetzt beginnen kann, dass schon meine innere Auferstehung vorweggenommen werden kann und selbst wenn ich sterbe, ist es so, als würde ich nicht sterben, weil ich dann weiterlebe. Zwei Aspekte. Es gibt die Auferstehung von den Toten. Du wirst sterben, du und ich. Wir werden Todtöter am tödesten sein. Aber derselbe Jesus, der Lazarus von den Toten herausgerufen hat aus seinem Grab, kann auch dich zu ewigem Leben aus deinem Grab herausrufen. Das ist existenziell, ob man das glaubt oder nicht. Denn wer es glaubt, für den werden alle Dinge, die vor dem Tod sind, relativer. Jeder Streit kriegt eine andere Dimension, in dem wir sind. Jede Krankheit, die wir durchleben, bekommt eine andere Dimension. Unsere Pläne, die wir schmieden, ob sie klappen oder nicht, bekommen eine andere Dimension. Deshalb ist meine Frage, glaubst du das oder was ist dein Bekenntnis? Martha wird hier gefragt, wie sieht's aus? Glaubst du das? Kannst du es fassen? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Warum sagt Jesus nicht, glaubst du das? Es gibt die Auferstehung und das ewige Leben. Das könnte er doch auch sagen, oder? Warum macht er das so persönlich? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Weil er Martha auf etwas hinweisen will, was für uns auch wichtig ist, dass Jesus die Person ist, die dafür sorgt, ob wir auferstehen und ob wir ewiges Leben kriegen. Es ist eine persönliche Sache. Und du kannst 100 Jahre Christ sein, aber nicht, also davon ausgehen, dass es Auferstehung gibt. Davon ausgehen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Ja, für richtig halten. Du kannst dein Leben lang das für richtig halten. Und an Jesus, der dir das gibt, vorbeigehen oder keine Beziehung zu ihm haben. Bist du dabei? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der, der ruft. Ich bin der, der auferweckt. Die Key-Aussage, die Kernaussage ist, wer an mich glaubt, wird erneuert und auferweckt. Wer an mich glaubt, wird erneuert und auferweckt. Sagt Jesus von sich. Er lenkt die Aufmerksamkeit von Martha und damit von uns auf ihn selber und auf seine Person. Und das will ich einfach auch machen. Das ist mein Job als Pastor, ja, zu gucken, was in der Bibel steht und uns zu helfen und mir, das zu begreifen, was die Leute sagen wollten und was die ersten Hörer auch verstanden haben. Der sagt, der an Jesus Christus eine lebendige Vertrauensbeziehung zu ihm hat, kann davon ausgehen, dass er neues Leben geschenkt bekommt, was nicht endet, wenn wir sterben. Und selbst wenn unser Körper Todtöter am tötesten ist, ist das, was wir hören, als erstes, wenn wir unsere Augen aufmachen, Lazarus oder Anke oder Trine oder Sammy, ja, da habe ich einen gesehen, es gibt so viele Namen, komm raus. Was ist dein Bekenntnis? Wenn Jesus dich fragen würde, wie er Martha gefragt hat, glaubst du das? Könntest du auch sagen, hey, ich glaube, dass du der von Gott Gesandte bist, der das alles möglich macht? Das ist so in etwa die Antwort. Wisst ihr, was ich auch berührend finde an dieser Geschichte? Martha hat ja eigentlich ein Riesenbedürfnis, nämlich, dass ihr Bruder vielleicht wieder zum Leben kommt oder dass Jesus ihr etwas in ihre Situation reinsagen könnte, was jetzt vielleicht aufhelfen könnte. Da gibt es ganz viele praktische, situative Dinge, gell? Was jetzt eigentlich gefühlt notwendig wäre. Aber Jesus nimmt mit ihr trotzdem diesen existenziellen Talk. Und Martha versteht da was. Die sagt nicht, ich glaube, du kannst meinen Sohn auferwecken, meinen Bruder auferwecken, ist meine Frau, die ist Souffleuse, ist sehr gut. Sondern ich glaube, dass du der bist, dem ich mit allem, was ich bin, vertrauen kann. Mein Vater hat mal gesagt, das habe ich wahrscheinlich schon hier und da mal zitiert, wer vertraut mehr, wer glaubt mehr? Der sagt, ich glaube dir, wenn du das oder das tust, wenn du mich heilst, dann vertraue ich dir. Oder die Person, die sagt, egal was du tust, ich vertraue dir. Wer hat mehr Vertrauen? Wer hat mehr Glauben? Und Martha hat hier eine Dimension, dass sie sagt, ich bin gerade in der krassesten Krise meines Lebens, weil mein Bruder ist gerade gestorben. Ich übersetze das mal, ne? Aber ich glaube an dich und ich vertraue dir. Und das ist mir Sicherheit genug. Sie weiß nicht, was Jesus machen wird danach. Er hat ihr auch nicht versprochen, dass er Lazarus von den Toten auferwecken wird. Dieses Gespräch ist bevor das alles passiert. Und er fragt sie diese Frage, vertraust du mir mit allem, was du bist? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, wird leben. Ich frage dich, wie stark ist dein Vertrauen zu Jesus? Kannst du ihm über deine Bedürfnisse hinaus auch vertrauen, dass er es gut macht? Und es gibt etwas, was einfach größer ist als all die Leitpunkte in unserem Leben, die wir wünschen, dass sie gelöst werden, nämlich, dass über unserem Leben die Überschrift auferstanden und ewig steht. Martha bekennt sich zu Jesus und Maria, ihr begegnet er gleich danach, die wirft sich Jesus zu Füßen und sie drückt ihr Bekenntnis, ihr Vertrauen zu Jesus in einer Handlung aus. Das kann sich unterschiedlich abspielen. Ja? Manche sind eher Wortmenschen und andere sind eher Herz- und Handlungsmenschen. Aber diese zwei Geschwister in der größten Krise ihres Lebens werfen ihr Vertrauen nicht weg, sondern richten all ihr Vertrauen auf Jesus Christus, der sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Worauf hoffst du? Was ist deine Lebenshoffnung? Was macht dein Leben haltbar, kann man auch sagen, oder konsistent? Unsere Pläne sind es nicht, weil manche klappen, manche nicht. Beziehungen können viel Positives geben, aber auch die sind wackelig und fragil. Richtig? Deine Kinder, ja, die können vollkommen vertrauen, aber müssen auch eigene Wege gehen. Woran hängen wir unsere Hoffnung? Und wie leben wir unser Leben letzten Endes im Alltag? Hat diese Auferstehungshoffnung, dieses Bewusstsein, dass meine Todeslinie nicht der Schlussstrich ist, sondern eine Sprungschanze? Ja? Hat das eine Auswirkung auf unser Leben, auf dein Leben? Was macht denn eine Schlusslinie mit uns? Wenn wir wissen, wir haben nur so oder so viel Zeit. Man nennt es neudeutsch Deadline, ne? Passt. Was machen Deadlines mit uns? Wir beeilen uns, damit wir alles schaffen, was wir bis dahin gemacht kriegen müssen, oder? Und was wir in unser Leben reinpressen müssen, was wir schaffen müssen, damit das ein glückliches, lebendiges Leben ist, diese Info kriegen wir woher? Von den Erfahrungen unserer Eltern? Von dem, was uns Medien sagen, was unsere Freunde erleben? Von sozialen Gegebenheiten? Wann kannst du sagen, dass dein Leben gut war und erfüllt war? Und was musst du in dein Leben reinpressen, um nichts verpasst zu haben? Das ist für junge und ältere Leute gleich wichtig. Es gibt keine Generation, die so krass denkt, ja, diese aufkommende Generation, junge Leute, weil ihr alle Möglichkeiten habt, dass ihr was verpassen könntet. Es gibt immer noch ein anderes Angebot. Was kann ich in mein Leben reinpressen? Ich lege mich nicht fest, weil es könnte noch was Besseres kommen. Ja? Die Deadline, die Todeslinie macht, dass wir einen Stress haben in unser Leben, dass wir bestimmte Dinge schaffen müssen und wir vergleichen uns mit anderen und daran macht sich unser Lebensgefühl und unser Lebensglück oft abhängig. Seid ihr dabei? Was wäre, wenn diese Todeslinie die Sprungschanze wäre? Was wäre, wenn du gar keine Angst vor dieser Todeslinie haben müsstest, wenn du ganz im Hier und Jetzt leben könntest und das ausleben könntest, was Gott dir vor die Füße legt, dass du dich mit den Beziehungen, die du um dich hast, wirklich beschäftigen kannst, dass du nicht bestimmte Sachen in deiner Karriere abgehakt haben musst, weil man das ja so muss. Was wäre, wenn wir wirklich frei wären und unser einzigartiges Leben ausleben könnten im Sinne von dem, was Jesus in unser Leben reingelegt hat. Ich möchte euch eine Bibelstelle lesen. Es ist eine meiner Lieblingsstellen. Ich lese die aber nicht oft. In Hebräer 2, 14 und 15. Hört mal zu. Da Gottes Kinder Menschen aus Fleisch und Blut sind, wurde auch Jesus als Mensch geboren. Denn nur so konnte er durch seinen Tod die Macht des Teufels brechen, der Macht über den Tod hatte. Nur so konnte er die befreien, die ihr Leben lang Sklaven ihrer Angst vor dem Tod waren. Die Angst nicht nur vorm Sterben, sondern die Wirkung der Todeslinie auf unser Leben im Hier und Jetzt. Was tun wir, weil wir Angst haben, etwas zu verpassen oder nicht in unser Leben reinzukriegen? Was tun wir nicht? Welche Schwerpunkte legen wir nicht? Welche Beziehungen leben wir nicht aus? Worauf legen wir Wert? Stellt euch vor, es gäbe diese Angst, diese Sklaverei in uns nicht. Was wäre, wenn wir wirklich frei wären? Was wäre, wenn wir wirklich eine positive Zukunftserwartung hätten? Was wäre, wenn die Ewigkeit wirklich unser Herz reinscheinen könnte? Was wäre, wenn wir wirklich das ernst nehmen, was Jesus gesagt hat? Und wenn es in unseren Alltag reinscheinen würde? Was wäre, wenn wir all die Dinge vermeiden könnten, die wir aus Angst und innerer Sklaverei tun oder lassen? Oh, da habe ich irgendwie Lust drauf. Was wäre, wenn es die Auferstehung wirklich gäbe? Ich weiß, dass ich zum Großteil zu Christen rede, ne? Aber ich glaube, dass die Dimension, in der wir leben, uns oft nicht bewusst ist und nicht in unseren Gefühlen und unseren Entscheidungen ankommt. Was wäre, wenn es wahr ist, dass Jesus dich von den Toten auferweckt und du ewiges Leben hast? Wenn du das noch nicht sagen kannst, du kannst heute deinen Bund mit Jesus machen, indem diese Ewigkeitsdimension, dieses ewige Leben in dein Leben kommt. Was wäre, wenn Auferstehung nicht nur ewiges, sondern auch echtes Leben bedeutet? Ich glaube auch, dass wir manchmal, weil wir nicht genau wissen, wie es hinter der Todeslinie aussieht, uns nicht trauen, uns darauf zu freuen und dann lieber das festhalten, was wir hier haben. Lieber den Spatz in der Hand als die Taube im Himmel. Ich glaube, dass dieses Leben echtes Leben ist und dass es zu vollen Genüge ausgelebt werden soll. Ne? Ich bin überhaupt kein Lebensverneiner. Das kann man auch sehen. Ja? Ich liebe das Leben im Hier und Jetzt. Aber ich glaube, und da gibt es sehr gute biblische Hinweise drauf, dass das Leben nach dieser Linie echt und echt gut ist. Es gibt so Hinweise darauf. Zum Beispiel, Jesus begegnet seinen Jüngern. Und eine Sache, die der macht, ist mir ganz besonders wichtig, ja. Der isst mit seinen Jüngern. Der macht denen was zu essen. Das heißt, da gibt es Körperlichkeit. Da gibt es Lachen, da gibt es Gemeinschaft. Die Bibel ist eigentlich sehr durchgängig, dass es eine neue Schöpfung geben soll. Einen neuen Himmel und eine neue Schöpfung. Das heißt nicht körperlose Wesen wabern singend durchs All, sondern echtes, ewiges Leben. Noch echter als das jetzt. Noch handfester, genialer, echter. Oh. Alles das, was du an diesem Leben schätzt, wird es dort besser geben. Ich glaube, dass das ewige Leben und das Leben nach der Linie einfach noch besser ist. Das ist das Zeugnis der Bibel. Und wenn du Auferstehung und ewiges Leben von Jesus Christus bekommen kannst, ist es das Genialste, was es gibt. Es gibt Grund zur Freude. Das ist die Hoffnung von Ostern. Und was wäre, wenn Jesus auf der anderen Seite auf dich wartet? Wenn es wirklich eine persönliche Sache ist. Weil das wird in diesem Bild der Auferstehung, Auferweckung von Cornelius deutlich. Da ist Jesus an der anderen Seite des Grabes, der ruft: Lazarus, komm raus. Was wäre, wenn der Jesus, dem du hier folgst, dich erwartet? Oder wer erwartet dich? Was erwartet dich? Das ist jetzt kein Geheimnis, aber es ist etwas, was uns oft nicht bewusst ist. Es ist Jesus Christus, der die Toten auferweckt. Das war Jesus ganz wichtig. Im Johannesevangelium mindestens zweimal erwähnt er das. Ich lese euch das nochmal, weil wir sind im Kern von Ostern und von der Auferstehungshoffnung. Wir lesen mal Johannes 6, 39 bis 40. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, also des Vaters im Himmel, ja? Dass ich von allem, was er mir gegeben hat, also die Menschen, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Das ist was Persönliches, merkt ihr das? Ich bin die Auferstehung und das Leben, das ist sehr, sehr durchgängig, sagt Bibel einfach, ne? Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben und er sagt, ich wecke auf am letzten Tag. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn, also Jesus, sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Christsein ist keine Ideologie, sondern Beziehung. Und meine Frage ist, auf welche Stimme hörst du denn? Die Stimme, auf die du hier in deinem jetzigen Leben vor der Linie hörst, kann dich auferwecken zu ewigem Leben. Das ist dieselbe Stimme. Wir haben eine Reihe über die Ich-Bin-Worte jetzt hinter uns. Im Zusammenhang mit dem guten Hirten sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme. Ich glaube, dass Jesus in dein Herz reden will, ich bin real und ich will dich gerne haben. Ich bin für dich am Kreuz gestorben und ich möchte, dass du mir folgst. Und ich möchte dir ewiges Leben schenken und ich möchte dich auferwecken am letzten Tag. Wenn das schon deine Hoffnung ist, dann hast du Grund, dich drauf zu freuen. Egal, was passiert in deinem Leben. Und wenn du das noch nicht erlebt hast, dann kannst du dieser Stimme folgen. Dieser Jesus, der am Kreuz gestorben ist, aber auch auferstanden ist, der lebt heute und wirkt durch seinen Heiligen Geist. Das hat er auch gesagt. Ja? Und das heißt, der redet in unser Inneres. Das kann manchmal durch ein Herzklopfen sein, dass wir merken, dass es richtig ist. Oder eine sehr starke Überzeugung, an der wir nicht vorbeikommen. Der findet seine Wege, um mit uns zu sprechen und es seine Stimme hören zu lassen. Es kann bei dir sein, dass du sagst, spürst, das ist total richtig und ich müsste jetzt was machen. Du und ich, wir werden irgendwann wie Lazarus Mause tot sein. Aber Jesus wird, wenn wir hier seine Stimme hören, dann seine Stimme erschallen lassen und dich rufen.
Familie Schneider kommt heraus. Trine, komm heraus.
Und ich will, dass du dabei bist. Und du kannst dabei sein. Wenn du glaubst an Jesus Christus, dein Vertrauen auf ihn setzt, dein Leben ihm hier und jetzt ihm anvertraust, dann wird er zu dir stehen, wenn du nichts mehr tun kannst. Wenn du alles loslassen musst. Wenn nichts mehr zu sagen ist, nichts mehr zu retten ist, nichts mehr zu heilen ist. Wenn der Tod kommt und wir alles loslassen müssen, dann wird er übernehmen. Das ist unsere Hoffnung. Amen.